NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages. Und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Sexueller Missbrauch von Kindern. Auch Justizministerin Lambrecht will jetzt härtere Strafen. Dazu auch der Kommentar. Rassismusvorwurf an die Polizei. SPD-Chefin Esken relativiert ihre Äußerungen. EU-Außengrenzen. Die Kommission will den Einreisestopp ab Juli lockern. Personalabbau bei der Lufthansa. Über 22.000 Jobs stehen auf der Kippe. Corona in den USA. Die Marke von 2 Millionen Infizierten wurde überschritten und kaum Prozessionen. Nordrhein-Westfalens Katholiken feiern Fronleichnam unter Corona-Bedingungen. Sexueller Missbrauch von Kindern. Die Fälle von Münster haben das Thema wieder auf die politische Tagesordnung gebracht. Ist das Strafmaß angemessen? Die Frage steht im Zentrum der Debatte. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul drängt darauf, das Herstellen und Verbreiten von Kinderpornografie als Verbrechen und nicht mehr als Vergehen einzustufen. Und auch von anderen Unionspolitikern kommt die Forderung nach härteren Strafen. Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD hatte dies zunächst abgelehnt. Doch jetzt lenkt sie offenbar ein. Über die Debatte berichtet Sabine Müller.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht windet sich. Mehrfach wird sie während ihres kurzen Auftritts gefragt, wie es zu ihrem Sinneswandel kam, warum sie bei Kindesmissbrauch und dem Handel mit Kinderpornografie jetzt doch für ein ausgeweitetes Strafmaß mit höheren Mindeststrafen plädiert. Lambrecht beantwortet die Fragen nicht, wiederholt nur immer wieder dies.
Wer solche widerlichen Straftaten begeht, der muss die volle Härte des Gesetzes spüren.
Lambrecht räumt es nicht ein, aber ganz offensichtlich reagiert sie auf die heftige Kritik der letzten Tage. Aus den Reihen des Koalitionspartners Union etwa hatte es geheißen, die Ministerin müsse aus dem Quark kommen. Unter anderem müsse auf Kindesmissbrauch in Zukunft mindestens 1 Jahr Haft stehen. Es müsse in jedem Fall als Verbrechen und nicht nur als Vergehen eingestuft werden. Die Justizministerin betont nun, wer Kindern sexuelle Gewalt antue, der müsse mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Auch in Fällen von sexuellem Missbrauch, die nicht mit körperlicher Gewalt und Misshandlungen einhergingen.
Deswegen will ich härtere Strafen ermöglichen für sexuellen Missbrauch. Das muss klar zum Ausdruck kommen, ohne Wenn und Aber ein Verbrechen. Und wer mit Kinderpornografie Geld verdienen will oder eine Tauschbörse betreiben will, auch dem muss klar werden, dass es sich um ein Verbrechen handelt.
Verbrechen, das ist das Schlüsselwort. Lambrecht spricht den Strafrahmen zwar nicht konkret an, aber mit dem Begriff Verbrechen spricht auch sie sich für ein Mindeststrafmaß von 1 Jahr Haft aus. An den bisherigen Höchststrafen von bis zu 10 bzw. 15 Jahren will sie aber offenbar nichts ändern. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, begrüßt das Einlenken der Ministerin im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
Ich bin froh, dass sie über die Verschärfung des Strafrechts jetzt sprechen will, dass sie ihre erste Position aufgegeben hat und dass wir jetzt hoffentlich zu einem passgenauen Strafrecht im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen kommen.
Röhrig mahnt aber, man müsse dabei sehr genau hinschauen und dürfe nicht alle Taten über einen Kamm scheren. Unter dem Begriff sexueller Kindesmissbrauch würden sich ja sehr unterschiedliche Handlungen verbergen. Das reiche vom 16-Jährigen, der einer 13-Jährigen einen Zungenkuss gebe, bis zu sexueller Folter. Röhrig glaubt, dass wohl ein neuer Tatbestand von Missbrauch in minderschwerem Fall eingeführt werden muss. Nicht ganz unproblematisch, meint er.
Das ist für viele Betroffene sicherlich nur sehr schwer nachvollziehbar, wenn ihnen beispielsweise von einem Gericht gesagt wird, das, was ihnen angetan wurde, ist nur sexueller Missbrauch in einem minderschweren Fall.
Röhrig setzt darauf, dass das alles jetzt in Ruhe besprochen wird, unter anderem in einem neuen Dialogforum, das die Justizministerin angekündigt hat, wo Regierungsvertreter genauso sitzen sollen wie Praktiker von Polizei und Justiz. Röhrig macht klar, dass er zeitnah gesetzliche Änderungen erwartet.
Soweit der Bericht von Sabine Müller. Härtere Strafen bei Kindesmissbrauch. Die Forderung klingt für viele plausibel. Und zumindest auf den ersten Blick ist es schwer verständlich, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder nur als Vergehen, nicht aber als Verbrechen eingestuft wird. Aber helfen härtere Strafen wirklich weiter bei der Bekämpfung von Missbrauch? Claudia Venor kommentiert.
Odenwaldschule, Canisius-Kolleg, Campingplatz Lüchte. Das Ausmaß bekannt gewordener Missbrauchsfälle ist groß, aber die Dunkelziffer ist weitaus größer. Während die statistisch erfasste Kriminalität in vielen Bereichen abnahm, steigt sie hier signifikant. 2019 waren es knapp 16.000 sexuell missbrauchte Kinder, 1.300 mehr als im Vorjahr. Auch die Verbreitung von Kinderpornografie nimmt eklatant zu. Politikerinnen und Politiker müssen handeln, das ist klar. Nur wie? Fatalerweise verfallen die meisten Unionspolitiker wieder in altbekannte Reflexe. Die Strafrechtskeule wird geschwungen, so als ob sie nicht längst wüssten, dass härtere Strafen erstens schon jetzt verhängt werden können und zweitens offensichtlich trotzdem keine abschreckende Wirkung zeigen. Ein Beispiel: Die beiden Angeklagten im Lüchte-Prozess wurden zu 12 und 13 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Strafe kann also, schon heute, Wegsperren auf unbestimmte Zeit bedeuten. Für den Schutz der Kinder, der selbstverständlich früher ansetzen muss, ist damit rein gar nichts gewonnen. Es ist scheinheilig, wenn jene Politiker, die jetzt härtere Strafen fordern, gleichzeitig gegen die Verankerung starker Kindergrundrechte sind. Politisches Getöse ist hier absolut fehl am Platz, wenn es ihnen wirklich um das Kindeswohl geht. Längst ist erwiesen, dass die größte Gefahr für die Kinder in den eigenen vier Wänden lauert. In den meisten Fällen sind es Sorgeberechtigte oder Menschen aus ihrem Nahbereich, die nicht davor zurückschrecken, ihnen schlimmste körperliche und seelische Gewalt anzutun. Kinder sind dem hilf- und schutzlos ausgeliefert, solange die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ein zahnloser Tiger bleibt. Starke, individuell einklag- und durchsetzbare Kinderrechte müssen endlich her. Unabhängig von der Entscheidungsgewalt der Sorgeberechtigten müssen gefährdete oder missbrauchte Kinder mit eigenem Rechtsbeistand jederzeit ihre Rechte wahrnehmen können. Verantwortlichen Politikern muss doch klar sein, dass das scharfe Schwert des Strafrechts und ein Strafprozess nicht dem Schutz des Opfers dienen, sondern der Bestrafung des Täters. Am Ende als allerletztes Mittel, und es kommt immer zu spät. Aber eines ist auch klar, nicht nur die Politik, sondern wir alle tragen Verantwortung für das Wohl der Kinder.
Claudia Winoer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte. Mit dieser Äußerung hat die SPD-Vorsitzende Esken vorsichtig gesagt für Aufregung gesorgt. Neben harscher Kritik aus Union und Opposition gingen auch schnell etliche Politiker aus ihrer eigenen Partei auf Distanz. So sprach Niedersachsens Innenminister Pistorius von einer Unterstellung und einem ungerechtfertigten Generalverdacht. Wohl um die Kontroverse auszuräumen, haben sich Pistorius und die Parteichefin heute getroffen. Der Innenminister hat die Parteichefin eingeladen nach Nienburg an der Weser an die dortige Polizeiakademie. Gemeinsam nahmen sie an einer Vorlesung teil und diskutierten dann mit Studenten auch über die Frage, wie stark rassistische Denkmuster bei der Polizei verbreitet sind. Meine Kollegin Claudia Wolzberger ist in Nienburg und hat die anschließende Pressekonferenz verfolgt. Frau Wolzberger, nach diesen Gesprächen mit Polizeischülern, bleibt Saskia Esken denn bei ihrer Einschätzung über latenten Rassismus in der Polizei oder hat sie diese Äußerung korrigiert?
Ja, sie hat zumindest versucht, die Aussage zu relativieren, aber sie hat sich weder dafür entschuldigt noch sie zurückgenommen. Sie habe aber keinen Generalverdacht aussprechen wollen. Aber sie bleibt dabei, es gebe Alltagsrassismus, so formuliert sie es jetzt, überall, auch in den Institutionen. Und bei der Polizei habe man eben einen ganz besonderen Beruf mit ganz besonders viel Verantwortung.
Sie üben das staatliche Gewaltmonopol aus und das macht den Unterschied aus. Und gerade deshalb muss man aber auch sagen, dass es sich hier um eine Berufsgruppe handelt, in der es keine schwarzen Schafe geben darf.
Und sie sagte auch, sie sei überzeugt, dass auch Polizisten selbst keine Rassisten in ihren Reihen wollten.
Also alles ein Missverständnis aus Sicht von Saskia Esken.
Naja, sie hat deutlich gemacht, dass sie sich tatsächlich falsch oder verkürzt dargestellt gesehen hat. Sie hat auch die niedersächsische Polizei heute sehr gelobt für ihre Studieninhalte, für die Transparenz. Hier gibt es zum Beispiel bereits eine Beschwerdestelle, ähnlich wie das, was sie gefordert hatte. Aber sie hat auch durchscheinen lassen, dass das aus ihrer Sicht nicht überall in Deutschland so gut funktioniert. Und da müsse man eben auch kritisch drauf gucken.
Niedersachsens Innenminister Pistorius hatte sich ja früh von Esken distanziert. Wie sieht er jetzt die Kontroverse mit der Parteichefin?
Er hat heute ganz deutlich gesagt, es gehe hier nicht um einen Machtkampf, sondern um die Sache. Aber für ihn war es, denke ich, doch ein kleiner Triumph, dass Esken so schnell seiner Einladung gefolgt ist. Er hatte ja keinen Hehl draus gemacht, dass auch heute wieder nicht, dass er irritiert war von Eskens Aussagen. Und für ihn schwang da ein Vergleich mit zwischen der Polizei in Deutschland und eben der in den USA.
Niemand kann einen Zweifel daran haben, dass die Situation in Deutschland eine völlig andere ist, was Polizei angeht, als sie beispielsweise in weiten Teilen der USA oder anderswo auf der Welt ist.
Und Pistorius ist ja bereits seit 7 Jahren Innenminister in Niedersachsen. Und der Termin heute an der Akademie mit einer auch noch gut geplanten Vorlesung zum Thema Rassismus war natürlich eine gute Gelegenheit für Pistorius, Esken seine Polizei zu präsentieren.
Soweit Claudia Wolfsberger live aus Nienburg über den Besuch von SPD-Chefin Esken bei der dortigen Polizeiakademie. Erhebliche Einschränkungen hat die Corona-Krise auch für die Schulen und die Schüler gebracht. Seit Anfang Mai gibt es zwar wieder Unterricht, aber meist nur in stark reduzierter Form. Nach den Sommerferien aber soll das alles anders werden, so will es die Kultusministerkonferenz. Dann soll es richtig wieder losgehen mit dem Unterricht und zwar mit Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit, wie Bundesbildungsministerin Karliczek fordert. Aber wie kann das gelingen? Vielleicht unter anderem mit der Hilfe von Studenten, hofft jedenfalls die Ministerin aus Berlin, Uwe Jahn.
Lehramtsstudentinnen und Studenten ins Klassenzimmer. Das ist einer von vielen Vorschlägen, wenn es darum geht, wie im kommenden Schuljahr ein Regelbetrieb trotz Pandemie ermöglicht werden kann. Erst gestern hatte Annalena Baerbock, Vorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, darüber gesprochen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU.
Auch die Idee gibt es schon. Wir sind schon mit einigen im Gespräch, die genau diesen Fokus haben. Wie kann man jetzt die Lehramtsstudenten als Unterstützung für die Lehrkräfte vor Ort mit in den Unterricht einbinden? Wie kann man sie in die Konzeptionierung mit einbinden? Wie kann man sie auch in die Betreuung der Schüler mit einbinden? All das ist schon in ganz vielen Bereichen auf dem Weg. Man sieht es noch nicht, weil es noch nicht fertig ist, aber viele denken darüber nach. Wir sind da mit den Ländern in guten Gesprächen, dass überall solche Projekte entstehen.
Die nötig sind, denn die Lerngruppen werden wegen der Corona-Gefahr an vielen Schulen kleiner. Die Folge: ein erhöhter Bedarf an Räumlichkeiten, aber vor allem an Personal. Genau an diesem Punkt fällt uns ein altbekannter Mangel auf die Füße, so Marisi Lassek vom Grundschulverband.
Wir haben Lehrermangel und wissen das seit langem. Das trifft auch auf Raummangel zu, auf Schulgebäude, die fehlen oder sanierungsbedürftig sind.
Das treibt auch Stefan Wasmuth vom Bundeselternrat um.
Wir hatten hierzu vorgeschlagen, dass gegebenenfalls in kleineren Kommunen Vereinshäuser oder Gemeinschaftshäuser genutzt werden können und in den Großstädten entsprechende Kongresshallen bzw. Kongresstagungsräume genutzt werden können, sodass hier entsprechender Unterricht stattfinden kann.
Und das ist längst nicht alles, weil in der Corona-Krise auch im Bereich Digitalkompetenzen Lücken bei den Lehrern zutage getreten sind, fordert Wasmuth Fortbildungen in den Sommerferien für Lehrer, weil man davon ausgehen muss, dass in Zukunft auf alle Fälle mehr digital unterrichtet wird. Es gibt also eine Menge zu tun bis zum Schuljahresanfang nach den Sommerferien. Noch einmal Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Also ich glaube, wir wissen, dass wir jetzt in möglichst vielen Bereichen zu so viel Normalität zurückkehren müssen, wie wir uns das erlauben können. Wir leben in der Pandemie. Das ist so. Wir müssen weiter Gesundheitsschutz an oberste Stelle stellen, aber Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit, zum Beispiel auch in Kombination mit digitalem Lernen und Präsenzlernen, das muss uns gelingen, dass wir das ab Herbst nach den Sommerferien dann wieder leisten können.
Zu der Normalität, von der Anja Karliczek spricht, gehören dann vielleicht auch Lehramtsstudentinnen und Studenten im Klassenzimmer.
Dass die Lufthansa wegen der Corona-Krise in schweren Turbulenzen ist, ist seit Wochen bekannt. Doch die Zahlen, die jetzt über einen möglichen Jobabbau öffentlich wurden, haben doch viele erschreckt. 22.000 Vollzeitstellen stehen offenbar auf der Kippe, die Hälfte davon in Deutschland. Dass die Bundesregierung die Sanierung der Airline mit einem 9 Milliarden schweren Rettungspaket unterstützt, stößt unter diesen Bedingungen nicht bei allen Politikern auf Verständnis. Ines Burkhardt über den drohenden Jobabbau bei der Lufthansa.
Der Kranich wankt. Die Corona-Krise hat die Lufthansa schwer getroffen, weil zurzeit kaum noch jemand fliegt. Die Personalkosten müssen runter, sagte Vorstandsvorsitzender Carsten Spohr nach einem Treffen mit Gewerkschaftsvertretern. Sonst gehe die Lufthansa deutlich geschwächt aus der Krise. Rechnerisch brauche man etwa ein Fünftel, nämlich 22.000 Vollzeitstellen weniger, erklärte Spohr, die Hälfte davon in Deutschland. Für den Luftfahrtexperten und Unternehmensberater Heinrich Groß-Bongardt ist ein massiver Personalabbau nicht zu vermeiden, trotz des staatlichen Rettungspakets über 9 Milliarden Euro.
Diese Unterstützung, die wir Steuerzahler der Lufthansa geben, ist keine milde Gabe, sondern das ist weit überwiegend ein Kredit, der das Unternehmen viel Geld kostet und der in kurzer Zeit zurückgezahlt werden muss. Deshalb muss die Lufthansa sehr schnell sehen, dass sie ihre Kosten weit genug runterkriegt. um die notwendigen Gewinne zu machen.
Die Lufthansa will die Flotte von 760 Flugzeugen um 100 Maschinen verkleinern. Denn das Unternehmen rechnet erst in etwa 3 Jahren mit einem Passagierniveau wie vor der Corona-Krise. 100 Flugzeuge weniger, das bedeutet, es werden viel weniger Piloten und Flugbegleiter gebraucht. An jedem Flugzeug hängen direkt etwa 100 Mitarbeiter. Betroffen ist auch Personal am Boden, etwa in der Wartung und in der Verwaltung. Der Vorsitzende der Flugbegleitergewerkschaft UFO, Daniel Flohr, sagte im Deutschlandfunk, man sei zu Zugeständnissen bereit.
Mehr arbeiten fürs gleiche Geld, mehr arbeiten vielleicht für ein bisschen weniger Geld. Welche Zuschläge kann man sich anschauen? Welche Goodies, welche Extras gibt es? All solche Dinge können wir uns anschauen. Da steckt übrigens auch viel Geld drin.
Einen Gehaltsverzicht von bis zu 45%, wie ihn die Lufthansa-Piloten angeboten haben, das könne man von den Flugbegleitern aber nicht verlangen, sagte Flohr.
Da geht es ganz schnell um die Existenzfrage, vor allem, weil wir eben auch sehr viele in Teilzeit bei uns haben. Das ist ein besonderer Umstand.
Die Verhandlungen der Gewerkschaften mit der Lufthansa gehen weiter. Durch Kurzarbeit und Krisenvereinbarungen sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. Die Zeit drängt, denn in 2 Wochen stimmen die Aktionäre des Konzerns auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über das Rettungspaket der Regierung ab. Falls es bis dahin keine Einigung bei den Personalkosten gibt, ist die Zustimmung der Investoren fraglich.
Reisen in Zeiten von Corona, zumindest innerhalb Europas, sollte das bald kein Problem mehr sein. Die Bundesregierung hat gestern beschlossen, die Kontrollen an den deutschen Grenzen bis Montag zu beenden. Und die EU-Kommission hofft, dass dann alle europäischen Binnengrenzen wieder offen sind. Nach innen öffnen, aber außen erstmal geschlossen halten. Das ist vorerst die Linie, die die Kommission vorgibt. Aus Brüssel, Astrid Koral.
Es war Mitte März, als sich 26 EU-Staaten, alle außer Irland, sowie die Nicht-EU-Länder Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island auf eines geeinigt haben. Wegen der Corona-Pandemie sollten nicht notwendige Reisen in die EU vorübergehend verboten werden. Ausnahmen gelten seitdem nur für wenige Gruppen, etwa für EU-Bürger, Ärzte und Pflegekräfte. Nun, fast 3 Monate später, empfiehlt die EU-Kommission, die eigentlich bis Montag geltenden Einreisebeschränkungen noch einmal um 2 Wochen zu verlängern, bis zum 30. Juni. Was allerdings nicht heißt, dass am 1. Juli diese Beschränkungen dann generell aufgehoben werden. Das solle vielmehr schrittweise geschehen, erklärte die zuständige Kommissarin Ylva Johansson heute.
It's not yet possible to have a general lifting of the travel restrictions at all external borders to the European Union. But it's come to a situation where we have to start gradually to do that from the 1st of July.
Für welche Länder die Beschränkungen ab 1. Juli nicht mehr gelten sollten, muss aus Sicht der Kommission von verschiedenen Kriterien abhängen. Vor allem, wie die Corona-Situation in dem Drittstaat ist. Die sollte vergleichbar oder besser mit der in den EU-Staaten sein. Als ein weiteres Kriterium schlägt die Kommission vor, die Außengrenzen nur für die Länder zu öffnen, die auf der anderen Seite auch EU-Bürger einreisen lassen, was zum Beispiel die USA derzeit noch nicht wieder erlauben. Die Brüsseler Behörde empfiehlt den Mitgliedstaaten, bis Ende Juni eine Liste mit Ländern zu erstellen, aus denen die Menschen wieder in die EU einreisen können. Auf dieser Liste sollten auf jeden Fall aber 6 Balkanstaaten stehen, darunter Serbien, Montenegro oder Albanien. Allerdings, das ist auch Kommissarin Johansson sehr bewusst, am Ende entscheidet jeder EU-Staat selbst, wie er mit seinen Grenzen umgeht.
It's of course a decision of a member state, how they will manage their borders.
Doch es ging Johansson heute nicht nur um die Außen-, sondern auch um die Grenzen innerhalb Europas. Vergangene Woche hatte die Kommission noch davon gesprochen, dass die Kontrollen dort bis spätestens Ende Juni aufgehoben werden sollten. Nun soll es schneller gehen, sollen sie schon am Montag überall in Europa wegfallen.
My message is that you should open up as soon as possible and the commission recommends to do it already on Monday.
Denn die Corona-Lage in allen Mitgliedstaaten habe sich stark verbessert. Außerdem gehe die EU-Gesundheitsbehörde davon aus, dass interne Grenzkontrollen im Moment kein wirksames Mittel gegen die Pandemie seien.
We have also the report from ECDC telling us that border restrictions inside the European Union and in the Schengen area is not an effective way to deal with the pandemic right now.
Viele Länder haben auch bereits angekündigt, die Einschränkungen zu beenden, darunter Deutschland. Trotzdem ist nicht davon auszugehen, dass alle dem Wunsch der Kommission folgen. Dänemark zum Beispiel will seine Grenzen weiterhin kontrollieren, lässt nur einige Ausnahmen zu. Touristen aus Deutschland etwa dürfen ab Montag wieder kommen.
In den USA sind über 2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wieder wurde damit eine symbolisch wichtige Marke überschritten. Über 112.000 Menschen sind an der Krankheit Covid-19 gestorben. Den amerikanischen Präsidenten hält das nicht davon ab, Massenveranstaltungen zu planen. Donald Trump will Wahlkampf machen, wie er ihn versteht. Die hohen Infektionszahlen machen ihm in dieser Hinsicht keine Sorgen, wie Sebastian Hesse aus Washington berichtet.
Präsident Trump erklärt die hohe Anzahl von Fällen damit, dass die USA mehr als jedes andere Land testen würden. Anthony Fauci, seit Beginn der Corona-Krise so etwas wie der Chef-Virologe der USA, sieht noch einen weiteren Grund. Mit Massenansammlungen, jetzt bei den Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt, steigt immer auch das Risiko, sich anzustecken, mahnt Fauci. Um ihn ist es spürbar ruhiger geworden, seit Präsident Trump vor über einem Monat seine täglichen Corona-Briefings eingestellt hat. Trump drängt massiv darauf, das Land wieder in die Normalität zurückzuführen. In der kommenden Woche wird der Präsident wieder auf Wahlkampftour gehen.
We're going to be starting our rallies. The first one we believe will be in Tulsa, Oklahoma. A beautiful new venue.
Wir beginnen in Tulsa, Oklahoma, sagt Trump. Da gibt es eine wunderschöne neue Arena. Bei diesen sogenannten Rallies kommen Tausende von Trump-Fans in Sportarenen und anderen größeren Veranstaltungsorten zusammen. Virologen wie hier Dr. Amish Adalia von der Bloomberg School of Public Health an der Johns Hopkins Uni warnen unverändert vor Großveranstaltungen, bei denen viele Menschen dicht gedrängt zusammenkommen.
We don't have professional sports, we don't have rock concerts all over the country. That will have some impact.
Der Profisport ruht. Es gibt keine Rockkonzerte, das wirkt sich positiv auf die Fallzahlen aus, sagt der Mediziner. Doch Trump will knapp 5 Monate vor der Wahl unbedingt wieder auf Tour. In Florida, Texas, Arizona werden das richtig große Events, schwärmt der Präsident. Auch der Nominierungsparteitag in der 2. Augusthälfte soll stattfinden. Trump ärgert sich, dass der Gouverneur von North Carolina, wo die Krönungsmesse stattfinden soll, besorgt ist wegen des Großereignisses.
Unfortunately, we're going to probably be having no choice but to move the Republican convention.
Leider haben wir wohl keine andere Wahl, als den Parteitag in einen anderen Bundesstaat zu verlegen, sagt Trump. North Carolina würden hunderte Millionen Dollar an Einnahmen entgehen. Das ist längst die Trump-Linie. Der wirtschaftliche Schaden durch den Lockdown ist erheblich größer als das Infektionsrisiko. Gestern hagelte es Kritik an einem Foto, das Vizepräsident Mike Pence auf Twitter gepostet hatte. Das Bild zeigt Pence, der Trumps Corona-Taskforce geleitet hatte, in einem engen Raum, dicht gedrängt mit Wahlkampfhelfern. Niemand trägt eine Maske, auch Pence nicht. Das Foto wurde mittlerweile gelöscht.
Weltweit hunderttausende Frauen haben gelitten unter den schadhaften Brustimplantaten des französischen Herstellers PIP. Die Firma hatte billiges Industriesilikon verwendet, das durch Risse austrat und bei den Frauen Entzündungen verursachte. Seit 10 Jahren versuchen Betroffene dafür Schadenersatz oder Schmerzensgeld zu bekommen. Doch auch der jüngste Anlauf ist gescheitert. Der Europäische Gerichtshof urteilte heute, dass nur französische Patienten Ansprüche an den französischen Versicherer haben, nicht aber die Frau aus Deutschland, die vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt hatte. Gigi Deppe über das Urteil.
Immerhin hat sich die Große Kammer in Luxemburg mit diesem Fall befasst. Das heißt, nicht nur 3 oder 5, sondern insgesamt 15 Richterinnen und Richter haben geprüft, ob die deutsche Klägerin Anspruch auf Geld von einer französischen Versicherung hat. Die Frau hatte sich 2006 ein Implantat der französischen Firma PIP einsetzen lassen. 2010 stellte die französische Gesundheitsbehörde fest, dass diese Implantate mit nicht zugelassenem Industriesilikon gefüllt worden waren. Ein Jahr später machte PIP Pleite und Hunderttausende von Frauen auf der ganzen Welt hatten niemanden mehr, den sie direkt haftbar machen konnten. Nur die Frauen, die in Frankreich operiert worden waren, bekamen Entschädigung, denn die Herstellerfirma PIP musste sich nach französischem Recht versichern. Problem für die Frauen, denen die Implantate in anderen Ländern eingesetzt worden waren, die französische Versicherung haftete nur für Operationen in Frankreich. Die Klägerin hatte jetzt gehofft, dass der Europäische Gerichtshof ihnen allen beisteht. Sie hat nicht nur ihren Arzt in Deutschland verklagt und den TÜV, der PIP überwachen sollte, sondern auch die französische Versicherung. Bei den Ärzten lehnen deutsche Gerichte durchweg eine Haftung ab, weil diese selbst nicht wussten, dass die Implantate gefährlich waren. Klagen gegen den TÜV wurden meistens abgewiesen. Dazu hatte der EuGH schon 2017 entschieden, der TÜV hatte nach europäischem Recht nicht die Pflicht, unangemeldet bei dem Hersteller aufzukreuzen. Bei dem CE-Siegel, das die Implantate bekamen, mussten die Kontrollen nicht so intensiv sein. Die Frage war nun, wie ist das eigentlich mit der französischen Versicherung? Wenn sie nach französischem Recht grundsätzlich nur für Frauen zahlen muss, die auf französischem Staatsgebiet operiert worden waren, ist das nicht eigentlich eine Diskriminierung? Dass also bei schlechten Medizinprodukten in der Regel nur Frauen in Frankreich Geld bekommen, Frauen in Deutschland aber nicht. Die obersten Richter der EU sehen aber keine Diskriminierung. In ihrem Urteil sagen sie, das europäische Recht helfe schlicht nicht weiter bei der Klage wegen fehlerhafter Brustimplantate. Das Europarecht würde diese Fragen einfach nicht regeln. Sie haben alle möglichen europäischen Rechtsgrundlagen geprüft und sagen Fehlanzeige. Es sei immer noch Sache der einzelnen Staaten, Haftpflichtversicherungen für Medizinprodukte zu verlangen. Insgesamt sind die meisten Frauen in Deutschland also mit ihren Klagen gescheitert. Nur noch einige wenige sind bei Gericht anhängig.
Hunderttausende von Katholiken haben heute in Deutschland Fronleichnam gefeiert. Ein Fest, bei dem für die Gläubigen die Gegenwart Christi im Mittelpunkt steht. In 6 Bundesländern ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. Die Bürger dort hatten also heute frei. So auch in Nordrhein-Westfalen. Doch die Feiern waren hier unter anderem dadurch geprägt, dass die Corona-Einschränkungen galten. Ein anderes Fronleichnam diesmal, wie Philipp Borst berichtet.
Es klingt eindrucksvoll, wenn der Kirchenchor zum Fronleichnamsfest singt. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die traditionellen Prozessionen durch viele Städte fallen fast alle aus. Schuld ist Corona. Und auch die Gottesdienste sehen ungewöhnlich anders aus. Statt einer großen Messe im Kölner Dom haben heute nur 300 Gläubige Fronleichnam unter freiem Himmel feiern können. Vor dem Dom. Eingezäunt, mit Eingangskontrolle, Sicherheitsabstand, Mund- und Nasenschutz und reichlich Desinfektionsmittel. Der Kölner Erzbischof Wölki geht in seiner Predigt auf die neuen Umstände ein. Corona, aber auch das Fest heute zeigten uns, wie wichtig der Zusammenhalt der Menschen sei.
Fronleichnam ist das Versprechen Gottes mitten unter uns, der selbst kein Social oder Physical Distancing kennt und uns hilft, diese zu überwinden.
Und trotzdem, auch die Heilige Kommunion gab es diesmal nur mit dem nötigen Abstand.
Wer von Ihnen die Kommunion empfangen möchte, bleibt bitte stehen. Wer die Kommunion nicht empfangen möchte, ist aber auch eingeladen, einen Segen zu empfangen. Dazu legen Sie bitte die rechte Hand auf die linke Schulter.
Trotz der Einschränkungen, die meisten Besucher der Messe waren froh, dass der Gottesdienst in dieser Form überhaupt stattfinden konnte.
Ich denke, dass das Fronleichnamsfest eine Botschaft hat, die die Menschen jetzt gerade brauchen in dieser Zeit. Ein Fest des Lebens, ein Fest der Hoffnung. Und deswegen finde ich es gut, dass wir überhaupt wieder auf die Straße gehen können.
So wie in Köln wurden auch die Fronleichnamsgottesdienste in Münster und Paderborn unter freiem Himmel gefeiert. In Holzwickede im Ruhrgebiet hat sich Pfarrer Bernhard Middeldanis etwas anderes überlegt. Er hat die traditionelle Prozession in eine Art Hausbesuch umgewandelt.
Wir haben im Voraus die Leute eingeladen, alle Leuten angeboten, dass wir mit der Monstranz und dem Leib Christi darin zu den Leuten hinkommen, dort eine kleine Andacht, ein Gebet halten und dann dort den Segen spenden. Und dann wieder weiterfahren.
Aber auch hier geht es nur mit Abstand. Der Pfarrer steht auf der Straße und die Menschen beobachten die Mini-Prozession vom Fenster oder dem eigenen Garten aus. Eine Dauerlösung soll es trotzdem nicht werden. Ob in Köln, Münster, Ostwestfalen oder dem Ruhrgebiet. Sie alle hoffen darauf, dass Fronleichnam im nächsten Jahr wieder wie früher ist.
Soweit der Bericht von Philipp Borst über Fronleichnam in Nordrhein-Westfalen. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info.